Fieberpitch, der Fußballpodcast.
Mit Malte Asmus und ihr wisst, ich liebe sinnlose Feiertage. Heute ist übrigens der Ehrentag der Antiquitäten. Und dass ich jetzt im direkten Anschluss Pit Gottschalk vorstelle, ist natürlich reiner Zufall. Hallo,
das ist eine solche Frechheit. Du hast gerade so viel Glück, dass du in Bergedorf wohnst. Das ist weit genug weg, damit ich nicht mal plötzlich bei dir vor der Tür stehe und ich frage, ob du noch alle Tassen im Schrank hast. Ja? Also nicht als Antiquität. Also eine andere Antiquität ist übrigens hoch angesagt, ja, um das mal absolut direkt ins Gegenteil zu verkehren. Eine Antiquität des deutschen Fußballs hat gerade den Vertrag verlängert beim DFB, gerade bekannt gegeben worden. Hast du das schon mitbekommen,
lieber? Habe ich mitbekommen, Rudi Völler. Aber ich würde sagen, Rudi Völler, genau wie du, ihr seid keine Antiquitäten, ihr seid Liebhaberstücke.
Das stimmt. Er wird am Sonntag 65 Jahre alt, da gehen andere in Rente. Er legt nochmal los, Vertrag bis 2028 verlängert. Das heißt, er macht nicht nur die WM in Nordamerika 2026 mit, sondern tatsächlich auch die EM28 in Großbritannien und Irland. Ich finde das fantastisch. Das ist ein Erfolgsduo. Bundestrainer Julian Nagelsmann mit seinem väterlichen Freund Rudi Völler. Nach Jahren der Turbulenzen beim DFB finde ich es richtig, dass man ein bisschen Stabilität da reinbringt, auch wenn es wahrscheinlich nicht ganz günstig sein wird, solche langen Verträge abzuschließen.
Das könnte sein, wir besprechen auch diese Thematik natürlich mit einem Gast heute. Und das ist ein Mann, der sich sowohl in der Nationalmannschaft als auch beim FC Bayern perfekt auskennt. Mit denen hat er nämlich beruflich hauptsächlich zu tun, der Chefreporter und Fußballexperte von Sport1, Stefan Kumberger, ist da. Hallo Kumbi.
Hallo ihr beiden, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Was sagst du denn zur Verlängerung von Rudi Völler? Kannst du dich Pitts warmen Worten anschließen?
Ja, ich finde es gut. Also als Rudi Völler den Job übernommen hat, habe ich einen begeisterten Kommentar geschrieben und bin da so ein bisschen belächelt worden von anderen Reporterkollegen. Ich wäre so ein Fan von Fossilen und ich würde da den alten Zeiten nachhängen. Dabei bin ich gar nicht so alt. Aber ich finde, Rudi Völler war einfach der richtige Mann zur richtigen Zeit. Der hat, wir wissen ja, wie der DFB dastand, als er kam, den Verband wieder sympathisch gemacht, nahbar gemacht und mit Julian Nagelsmann einen perfekten Trainer an seiner Seite. Und Pitt hat es gerade angesprochen, dieses väterliche Verhältnis, das ist doch schon sehr auffällig. Also auch wie die beiden übereinander sprechen, da merkt man, da passt's. Und Rudi Völler ist auch ein Mensch, der einfach nicht Nein sagen kann. Das haben wir immer wieder erlebt. Und jetzt geht's eben weiter bis 2028. Also sehr, sehr gute Entscheidung für den deutschen Fußball.
Ich glaube, man kann auch nicht den einen betrachten und den anderen ignorieren. Also es geht um die Mischung. Also Rudi Völler, ja, 65 ab Sonntag, aber Julian Nagelsmann 3 Jahrzehnte jünger und die Mischung aus den beiden macht's. Ne? Der Elan des Jungen mit der Erfahrung des Alten, das ist ja die Mischung, die ich so großartig finde. Und wenn man das Durchschnittsalter nimmt, dann ist man halt dann wirklich noch in einem Gefilde, wo man sagt, jawohl, komplett leistungsfähig. Und sie haben ja Leistung gebracht vergangenen Sommer. Also ich finde, das richtige Signal ist, dass man dieses Duo auch zusammengehalten hat. Rudi Völler jetzt mit einem anderen Trainer, man müsste sich nochmal dran gewöhnen, wäre eine andere Ausgangslage für Diskussionen, aber so ist es doch richtig, die richtige Entscheidung vom DFB.
Auf jeden Fall. Also ich kann mich da deinen Worten nur anschließen, eben weil man merkt, dass die beiden sich auch nicht irgendwie auseinander dividieren lassen. Und Bernd Neuendorf, der DFB-Präsident, hält sich für meine Begriffe auch nobel zurück. Das hatten wir ja auch schon anders im DFB, dass da die Funktionäre oftmals zu weit vorne in der ersten Reihe waren. Und jetzt konzentrieren sich zwei Fußballverrückte auf die Geschicke bei der Nationalmannschaft. Der eine hat selbst nicht Profifußball gespielt, ist aber ein aufstrebender Trainer und der andere ist natürlich mit allen Wassern gewaschen als Profi und als Trainer. Also ein perfektes Match für den deutschen Fußball.
Aber jetzt bringen wir ein bisschen Dampf in die Diskussion hinein. Das bedeutet aber auch für dich als Bayern-Reporter, dass du auf Julian Nagelsmann in den nächsten Jahren verzichten musst als neuer Bayern-Trainer, wenn das mit Kompanie die Saison nichts wird.
Ja, das ist richtig, aber es ist ja die Frage, ob man wirklich Julian Nagelsmann an der Sevener Straße derzeit braucht. Er war natürlich für uns schon teilweise ein offenes Buch. Er wusste ganz genau, wie er mit der Münchner Medienlandschaft umgehen muss. Allerdings hat er da auch so seine Fehler
mit der Münchner Medienlandschaft umgehen. Er steht kurz vor der Hochzeit mit jemandem aus der Münchner Medienlandschaft. Ne? Also zumindest in einem engen Verhältnis. Bei Hochzeit weiß ich nicht. Ne? Also so eng scheint das ja zu sein, das Verhältnis.
Ja gut, also die Episode, die müssen wir nochmal, glaube ich, in einer gesonderten Folge des Podcasts besprechen. Grundsätzlich muss ich sagen, es war mit Julian Nagelsmann eine interessante Zeit. Er ist jemand, der gerne nach vorne geht, der im Vordergrund steht, und das ist ja jetzt in München nicht das Allerschlechteste, aber der Erfolg muss dann stimmen, und wenn du mit dem Longboard oder mit der Harley vorfährst und dann gleichzeitig die Ergebnisse nicht stimmen, dann wird es eben schnell eng. Ich persönlich kann ganz gut derzeit auf Julian Nagelsmann in München verzichten, denn ich sehe ihn ja bei der Nationalmannschaft. Also ich kriege meine regelmäßige Dosis Julian Nagelsmann regelmäßig ab.
Aber wenn Pitt da schon in Richtung Trainerdiskussion beim FC Bayern seine Finger ausstreckt, kommt die denn jetzt wieder auf nach dieser 1:2 Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Inter? Ist da irgendwas im Busch, dass man sagt, oh Gott, jetzt sind sie kurz vorm Aus? Ist es denn vielleicht schon kurz vorm Aus? Wie siehst du die Lage da gerade?
Also die Lage ist noch relativ entspannt, was Vincent Kompany betrifft. Max Eberl hat es ja schon gesagt, sie wollen als FC Bayern wieder ein vertrauenswürdiger Partner werden für Trainer. Die Zeiten des Hire and Fire müssen vorbei sein. Und Vincent Kompany hat die Rückendeckung auch aus diesen Gefilden, die wir alle kennen, von all den Leuten, die noch sehr wichtig sind, aber gar nicht mehr die ganz großen Ämter haben. Also da muss sich Vincent Kompany keine Gedanken machen. Allerdings muss man schon sagen, die Aktion, dass er gestern Thomas Müller nicht spielen hat lassen von Anfang an, das war schon ein kleiner Affront gegenüber dem Urgestein. Das kam bei vielen Fans gar nicht gut an, denn Vincent Kompany hatte ja in der Pressekonferenz davor eigentlich aufgezählt, welche Tugenden er sich wünscht für dieses Spiel. Und wenn man die Augen geschlossen hat und sich diese Tugenden vergegenwärtigt hat, dann kam da eigentlich Thomas Müller raus, und trotzdem hat dann Guerrero gespielt. Also da ist Vincent Kompany gestern schon noch mit einem blauen Auge davongekommen, dass ihn Thomas Müller da hinten raus noch ein bisschen gerettet hat.
Ja, aber ich nehme mich auch. Wir haben am Montag hier gesagt, Müller wird zum X-Faktor für Bayern. Er ist es am Ende tatsächlich geworden, auch wenn es unterm Strich dann ein Satz mit X war.
Ja, also sowas ist ja fast schon vorhersehbar, wenn man über Thomas Müller spricht. Also ich habe mich umgedreht, das war der Kollege Jörg Althoff von Bild, der hat schallend gelacht, und mir ging es genauso, als Thomas Müller da getroffen hat. Denn es sind nun mal diese Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Da kommt der auf den Platz und trifft, und dann wird sein Name fünfmal gerufen statt nur dreimal. Also wir sind da gestern in München, wenn die Bayern noch unentschieden gespielt hätten, nicht noch dieses Gegentor kassiert hätten, wir sind da knapp an einem Märchen vorbeigeschrammt. So muss man das schon sagen.
Du hast eben gesagt, und das überrascht mich ein bisschen, dass es vergleichsweise entspannt ist an derselben Straße. DFB-Pokal raus, Meisterschaft doch nicht so sicher, wie es lange Zeit schien. Also zumindest ist ja Leverkusen noch in Rufweite. Jetzt dieser Dämpfer im Viertelfinale der Champions League, und ob man bei den starken Italienern dann im Rückspiel das Ding nochmal dreht, ist dann auch offen. So richtig strahlend war die Saison ja nicht.
Ja gut, lange Zeit war man ja auch nicht besser als unter Thomas Tuchel. Das hat sich dann erst zum Jahreswechsel, also rein tabellarisch, dann auch so vollzogen. Aber grundsätzlich spüren die Bosse da schon eine Entwicklung. Und das Wichtigste ist, dass du Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge auf deiner Seite hast. Das ist nun mal so in München als Trainer des FC Bayern. Und da kann sich Vincent Kompany noch drauf verlassen. Und die Personalie Müller hat ja auch gezeigt, der Trainer hat durchaus seinen Einfluss gehabt auf diese Entscheidung, ob Thomas Müller eben noch einen neuen Vertrag bekommt oder nicht. Und dass man das dann so gelenkt hat und so gesteuert hat, das spricht schon dafür, dass Vincent Kompany die Rückendeckung hat. Aber grundsätzlich, auf dem Papier ist das natürlich zu wenig, wenn man jetzt wirklich im Viertelfinale ausscheiden sollte. Wir haben ein 125er Jubiläum, wir haben das Finale daheim. Man kommt aus einer titellosen Saison, und dann ist das Viertelfinale auf dem Papier einfach zu wenig. Aber die Bayern sind auch Meister der Kommunikation. In der Sache mit Thomas Müller lief es am Anfang nicht ganz so gut, aber grundsätzlich wird man dann natürlich sagen, wir müssen das einordnen, wir hatten viele Verletzte etc. pp. Aber dann muss man auch die Frage stellen nach der Kaderplanung. Und so ist es ja in München immer, wenn man eine Ausrede, sage ich mal, gefunden hat, dann wird sofort die nächste abgeklopft.
Und hier kommt kurz Werbung.
Also ganz ehrlich, ich dachte immer, Grapefruit ist nur was für Leute, die auch Selleriesaft freiwillig trinken. Aber dann kam Giraffe Grapefruit. Oder Giraffe? Giraffe? Wie spricht man das eigentlich aus? Egal. Hauptsache, es macht wach. Einfach mit Wasser mixen. Schmeckt wie Sommerurlaub für die Zunge. Und günstig ist es auch noch, dieses Giraffe Grapefruit. 50 Portionen für 39,99 macht nicht mal einen Euro pro Glas. Mehr bestellen? Kein Problem. Mehr Rabatt? Logisch. Und ich sag mal so, wer das nicht probiert, verpasst etwas. Und wie man an den Rabatt kommt, erkläre ich in den Shownotes und natürlich direkt hier bei Feverpitch.
Ende der Werbung.
Du hast eben gesagt, die Geschichte mit Müller hast du nicht so richtig verstanden. Hast du es auch inhaltlich nicht verstanden, was er vor dem Spiel ja erklärt hat, warum er auf Guerrero zurückgreift und eben nicht auf Müller, weil er eben gesagt hat, naja, der hat die Rolle gegen Bochum zum Beispiel gespielt, wobei Bochum und Inter jetzt ja auch nicht unbedingt die gleiche Wellenlänge sein sollen, aber zumindest Guerrero auf der Position sich da schon mal eingeführt hat, wohlgefühlt hat und ja auch mit 2 Toren durchaus belohnt hat.
Ja, in der Hinsicht fallen die Erklärungen von Vincent Kompany ja immer relativ dünn aus. Also da vermisse ich wirklich Thomas Tuchel und Julian Nagelsmann an derselben Straße. Da hätten wir 3 Tage was zu schreiben gehabt bei so einem Interview im Vorlauf. Vincent Kompany hält sich da immer sehr zurück. Mir persönlich ist das ein bisschen zu wenig, aber wenn das jetzt gestern mit diesem 1:1 geklappt hätte, hätte ja Vincent Kompany auch sagen können, wusste ich gleich, der Thomas, der kann sofort was richten. Wenn der reinkommt, dauert es nur 5 Minuten. Und schon passiert was. Das wäre wahrscheinlich seine Argumentationslinie gewesen. Ich persönlich bin nun mal auch kein Fan von Rafael Guerrero, so vom Grundsatz her. Ich habe viele, viele Spiele der Bayern in dieser Saison im Stadion live gesehen. Und ja, Rotterdam, so ein Beispiel. Es häufen sich immer wieder die Fehler und man merkt einfach, dass ihm sein Vertrauter, der Thomas Tuchel, den er ja wirklich, ja, dessen Lieblingsschüler er war, der fehlt ihm einfach und das merkt man dann auch auf dem Platz.
Es sind aber einige Spiele von Bayern dabei, wo man sagt, so, das ist jetzt so ein Spiel, da kannst du groß auftreten und alle deine Kritiker Lügen strafen. Ja? Leroy Sané, ja, bemüht, aber wahrscheinlich ist das Attribut bemüht doch viel zu wenig in einem solchen Spiel.
Ja, in so einer Einzelkritik schreibt man dann auch gern mal glücklos, wenn man dem Spieler einigermaßen etwas Gutes tun möchte und sein Engagement da loben möchte. Aber da waren natürlich dann auch Ballverluste dabei und Ungenauigkeiten und dann ging es zu sehr ins Klein-Klein. Also grundsätzlich haben mir bei den Bayern gestern die Ideen gefehlt. Klar, man war über weite Strecken überlegen, aber da kamen dann Schüsse aus 16, 18, 20 Metern. Also Jan Sommer lockst du damit nicht hinterm Ofen vor, der kriegt da keine Probleme. Es hat so wirklich die kreative Idee gefehlt, wie man jetzt diese eiskalten Italiener da irgendwie aus der Reserve locken kann. Also das muss sich im Rückspiel auf alle Fälle bessern. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass Rafael Guerrero kein Zauberer ist, so kein extremer Zauberer wie Jamal Musiala und gleichzeitig kein Raumdeuter ist wie Thomas Müller. Der war viel unterwegs, aber ich hatte den Eindruck, viele Wege waren umsonst und ähnlich war es auch bei Leroy Sané.
Wie fandst du denn die Idee von Kompany am Ende Sascha Boé zu bringen? Boé, um mal einen tollen Wortwitz zu bringen.
Also der eine Abschluss, den er hatte, der irgendwo gelandet ist, dann so seltsame Dribblings, wo er sich dann in den Gegner hinein manövriert und dann der entscheidende Fehler, also dass er sich da in die Mitte orientiert hat und die rechte Verteidigungsseite da so offen gelassen hat, das war nicht Champions League würdig, das war nicht FC Bayern würdig. Und da müssen sich die Bayern wirklich hinterfragen, ob das ein richtiger oder der richtige Transfer war. Es war ein Wintertransfer, 30 Millionen damals. Mein Spruch gilt immer noch, ich habe ihn letztens bei uns in der Sendung gesagt, in der Türkei bei Galatasaray, da halten sie sich immer noch die Bäuche vor Lachen, dass sie für den 30 Millionen bekommen haben. Also der kann schon ein guter Fußballer sein, aber es reicht eben nicht für das Niveau beim FC Bayern. Und das hat man dann gestern auch gesehen und Leon Goretzka hat es ja dann auch ja, vor Publikum gezeigt, dass er auf Sascha Boé da richtig sauer war. Mhm. Also ich habe es letztens schon mal angesprochen. 2017 haben die Bayern bei Real Madrid gespielt und da gab es eine Viererkette, die bestand aus Alaba, Hummels, Boateng und Lahm. Und davor hattest du Arturo Vidal, Thiago und Alonso. Das war eine Verteidigung. Da haben sie nicht die Champions League gewonnen, aber das ist eigentlich die Benchmark, wo der FC Bayern sich hinbewegen muss. Und das aktuelle Personal ist von den Legenden, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, noch weit entfernt.
Du sprichst den Namen jetzt nicht aus, aber da geht es um Kaderplanung. Für Kaderplanung ist Max Eberl zuständig. Er hat wahrscheinlich zu viele Spiele geholt, die nicht diesem Niveau, das man braucht, entsprechen.
Ja, da darf ich aber Christoph Freund auch nicht rausnehmen. Also Sascha Boje stammte aus einer Zeit, da war Max Eberl noch nicht an derselben Straße. Das war ein alleiniger Transfer von Christoph Freund. Aber es stimmt schon, Da tun sich im Kader schon einige Lücken auf. Klar, die Verletzungsmisere ist groß. Man hat versucht, mit Stanisic, der rechts aber auch Innenverteidiger spielen kann, oder Ito, der links aber auch Innenverteidiger spielen kann, da Flexibilität reinzubringen. Aber ein weiterer Innenverteidiger hätte da schon, glaube ich, nochmal für mehr Masse, mehr Kraft gesorgt. Jonathan Tah war ja da deutlich im Gespräch. Das ist ja dann am Aufsichtsrat gescheitert. Aber grundsätzlich sind da im Kader schon noch ein paar Leute, wie eben der angesprochene Sacha Boué. Das sind keine Leute, die du sorgenlos in so ein Spiel werfen kannst. Das muss man einfach so festhalten. Also der mag ja ein freundlicher junger Mann sein und eine coole Socke, aber das hilft dir eben auf dem Platz nicht. Und er ist auch keiner, der die Zuschauer dann mitreißt. Also wir saßen gestern in Block 104 vor uns Fans en masse, und man spürt natürlich dann auch als Reporter, wie die Fans auf solche Spieler und auf solche Aktionen reagieren. Und der Kredit von Sacha Boué, der war minimal, und den hat er dann gestern auch noch verspielt.
Jetzt hast du eben den Aufsichtsrat schon angesprochen, der ja dann zum Beispiel eben den Transfer von Jonathan Tah verhindert hat. Dieser gesamte Sparkurs, den auch der Aufsichtsrat in Person von Uli Hoeneß ausgibt, ist der nicht im Grunde der nicht nur Renovierung des Bayern-Kaders im Weg, sondern eigentlich auch der erfolgreichen Renovierung? Weil das, was im Moment da ist, vor allen Dingen, wenn eben fünf ausfallen, hast du ja selber gesagt, reicht momentan eben nicht aus für die europäische Spitze.
Ja, Uli Hoeneß wird auf die Zahlen schauen und sich denken, ja, ich bezahle auch die Leute hier ganz gut in München, die sollten jetzt mal was leisten, aber mehr ist dann teilweise eben nicht drin. Dieser Sparkurs ist ja so ein bisschen, ja, eine schwierige Sache. Da geht es auch wieder um Deutungshoheit und so weiter. Und wie klamm ist der FC Bayern wirklich? Und auf der einen Seite verkündet Herbert Hainer bei der Jahreshauptversammlung im Januar, man habe 1 Milliarde Umsatz kreiert. Klar, Umsatz ist kein Ertrag, aber das sind natürlich Zahlen, das hören dann auch Berater, und die sagen, ja, das ist doch der reiche FC Bayern, wieso soll ich jetzt für meinen Schützling weniger Handgeld und weniger Gehalt verlangen? Aber gleichzeitig ist es natürlich schon richtig. Es hat diese krasse Gehaltsentwicklung gegeben beim FC Bayern, gerade in der Folge nach dem Trippelsieg 2020. Da muss man auch Salihamidzic und Kahn verstehen. Die haben natürlich dann die Spieler belohnt für ihren Erfolg in der Champions League 2020 oder in dieser Sextupel-Saison, sage ich jetzt mal. Aber man muss es ja eigentlich umdrehen, denn Gehälter sind ja eine Wette auf die Zukunft. Man bezahlt die Leute ja nicht für die Vergangenheit, sondern dafür, was sind die, oder was traue ich ihnen zu, in der Lage, mir als Ertrag zu bringen. Und da sind einige hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Und ich habe mal eine ganz interessante Untersuchung gelesen. In den letzten 11, 12 Jahren sind die Top-Gehälter der Bayern um 10% gestiegen im Durchschnitt,
Pro Jahr.
die pro Jahr. Die Erträge des FC Bayern sind aber pro Jahr im Durchschnitt nur um 5% gestiegen. Und da muss man nicht Adam Riese sein, um zu merken, irgendwann passt das dann nicht mehr. Irgendwann gibst du nur noch dein gesamtes Geld für Gehaltskosten aus. Und das ist ein Punkt, den Uli Hoeneß erkannt hat. Jan-Christian Dresen, Banker, Dr. Michael Diederich, Banker, Uli Hoeneß, Kaufmann, und Karl-Heinz Rummenigge kann auch mit Zahlen umgehen. Und da haben sie eben dann gemerkt, also so geht es nicht weiter. Und es gibt ja noch, sorry, dass ich so lange rede, aber es
Alles
gibt ja
gut.
noch den Traum von Florian Wirtz.
Das wollte ich ja unbedingt ansprechen. Darauf warte ich die ganze Zeit, wenn du mir irgendwann mal eine Lücke gegeben hättest in unserem Gespräch.
Sorry, sorry.
Nein, 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 komm, ist alles gut. Ich glaube, dass sie das Geld beiseite legen, um sich Florian Wirtz leisten zu können. Wir wissen, ob nun diesem Sommer, nächsten Sommer oder wann auch immer, 150 Millionen werden fällig an Ablösesumme. Das ist auch für den FC Bayern ziemlich viel Geld, nämlich ziemlich genau 15% dann des Jahresumsatzes. Das schafft man auch nicht vom Festgeldkonto aus. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie an anderer Stelle dann entsprechend sparen müssen, weil das Gehalt kommt ja noch oben drauf.
Ja, auf jeden Fall. Dieser Transfer ist so ein großer Traum von Uli Hoeneß, der sich ja da schon seit Jahren reinkniet und besten Kontakt zur Familie Wirtz pflegt. Und die Anzeichen verdichten sich schon, dass die Bayern da den großen Coup planen. Max Eberl hat es bei uns im Doppelpass am Sonntag gesagt, die Entscheidung gegen Müller war gar nicht so sehr Geld und sportlich, sondern es ging rein um die Kaderplanung. Und man stellt sich vor, man holt wirklich einen Florian Wirtz und hätte einen Thomas Müller immer noch im Kader. Also wann und wo soll dann Thomas Müller überhaupt noch spielen. Also die Bayern setzen da meines Erachtens, so deute ich die Anzeichen, vieles, wenn nicht sogar alles, auf eine Karte. Und mit so einem Wirtstransfer könnte man natürlich die Wogen glätten in München. Man könnte so viele Wunden der Fans heilen. Denn ich glaube schon, dass, klar, einen Thomas Müller kann man rein vom Spirit her nicht ersetzen. Aber ich denke schon, dass viele Fans, die jetzt noch kritisch sind, irgendwann mal sagen werden, ja, dafür haben wir damals den Wirt geholt. Das war eine richtige Entscheidung der Bosse.
Aber ist das genau die Personalie, die den Bayern dann fehlt? Denn ich meine, offensiv drückt der Schuh jetzt ja nicht unbedingt. Da sind ja eigentlich andere Baustellen im Kader, die eher bedacht werden müssen, für die möglicherweise dann kein Geld mehr da ist, wenn man sich diesen Spieler leistet.
Ja, man müsste sich dann wirklich überlegen, wie man diese Offensive eben baut. Es gibt ja die Diskussion, wer in einem Duo Musiala eben auf der 10 spielen würde, Jamal Musiala oder Florian Wirtz. Also da müsste dann Vincent Kompany dann schon kreativ sein. Aber es gibt nun mal in der Geschichte des FC Bayern immer wieder Transfers, die man einfach gemacht hat, weil man sie wollte. Und dann hat man sich immer erst später Gedanken gemacht. Wo stellen wir denjenigen zum Beispiel hin?
Wenn man sich das leisten kann.
Genau, wenn man sich das leisten kann. Also ihr habt ja, das war meine Kindheitszeit, deswegen habe ich die Zeit so präsent in den 90ern, Mitte der 90er. Pitt war da schon hochaktiv im Sportjournalismus. Du erinnerst dich an das Dream Team mit Sforza, mit Herzog, mit Scholl etc. Da war doch auch nicht klar, wer da überhaupt spielen soll. Da hat man einfach eingekauft und das hat sich dann schon irgendwie geregelt, beziehungsweise es hat sich nicht geregelt, weil Otto Rehagel dann an der ganzen Sache gescheitert ist. Aber also da mache ich mir keine Sorgen. Die Bayern sind durchaus in der Lage, auch einfach mal unüberlegt und mit keinem wirklich großen Plan, sondern einfach nur mit der Kraft des Willens etwas aufzustellen, wie so einen Transfer.
Was weißt du über die anderen Personalien? Sané, Goretzka, das sind ja auch Leute, die gewackelt haben oder wackeln. Was passiert mit denen?
Ja, erstmal ein großes Lob von mir an Leon Goretzka. Der hatte ja schon zwei, dreimal so prekäre Situationen. Bereits unter Julian Nagelsmann stand er hinter Marcel Sabitzer an. Unter Thomas Tuchel, der wollte ihn am liebsten sofort verscherbeln und wurde dann doch fast sein wichtigster Mann. Und jetzt hat er sich eben auch wieder zurückgekämpft. Das erstmal festgehalten. Und Leon Goretzka hat von seiner Sturheit profitiert. Also in den letzten Monaten gab es kein einziges Anzeichen, weder hinter noch vor den Kulissen. Auch sein Beraterwechsel hat da keine Rolle gespielt, dass er irgendwie den Verein verlassen wollen würde. Jetzt könnte man natürlich sagen, klar, der verdient da gut, woanders würde er nicht so gut verdienen wie in München, aber man nimmt ihm einfach ab, dass er den Verein liebt, dass er die Fans liebt, dass er die Stadt liebt, dass München schon sein Lebensmittelpunkt geworden ist. Und ich gehe davon aus, wenn die Bayern wirklich im Sommer auf ihn zukommen sollten, nochmal, was gar nicht mehr so sicher ist, dass sie ihn anbieten wollen auf dem Markt, dann wird er sich wieder verweigern, weil der hat jetzt mittlerweile so viel Selbstvertrauen getankt und lässt sich da sicherlich nicht wegschieben. Und bei Leo Sané kann ich berichten, da laufen die Gespräche. Da war ich ein bisschen überrascht, dass Max Eberl das so lange hinausgezögert hat. Im Dezember hat er bei unserem Mikrofon noch gesagt, ja, wir reden im Januar. Ich habe mich dann im Januar umgehört und dann hieß es, da wurde noch gar nicht gesprochen. Und auch im Februar wurde noch gar nicht gesprochen. Das ist jetzt erst ins Laufen gekommen. Man hat da sehr lang abgewartet, ob Leroy Sané den Turnaround schafft, sich wieder in bessere Gefilde spielt. Das hat er jetzt zuletzt getan. Gut, gestern gegen Inter nicht. Aber was ich so höre, sind die Gespräche durchaus vertrauensvoll und gut. Aber das ist das aktuelle Problem am FC Bayern immer. Jeder Gesprächspartner, der mit Max Eberl spricht, muss so ein bisschen die Befürchtung haben, das wird vielleicht nachher wieder einkassiert. So ist es ja passiert bei Tah, Davis und auch bei Joshua Kimmich. Und das ist ein grundsätzliches Problem, das ich da wahrnehme bei Max Eberl.
Lässt sich das aus deiner Sicht lösen oder wird sich das im Sommer vielleicht dadurch lösen, dass dann Eberl vielleicht gar nicht mehr da ist?
Ja, meines Erachtens hat der FC Bayern da eine sehr komplizierte Struktur. Man könnte sagen, es ist ein Strukturproblem, wenn man es sehr kritisch sieht. Und ich sehe das durchaus kritisch, denn unter Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge waren das zwei Alpha-Tiere. Die haben sich auch gestritten und die waren sich auch nicht immer einig. Aber die haben dann doch eine gute Lösung gefunden. Und jetzt hast du einen neunköpfigen Aufsichtsrat, du hast einen dreiköpfigen Vorstand, du hast obendrauf noch einen Sportdirektor, einen Posten, den es, also früher gab es entweder Sportvorstand oder Sportdirektor, jetzt gibt es beides. Und da musst du erstmal aufräumen, da musst du die Entscheidungswege klarer machen und seriöser gestalten, weil Es ist schon so, du hattest früher Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß, die waren wichtig, weil sie eben Rummenigge und Hoeneß waren und weil sie wichtige Ämter hatten. Jetzt hast du die beiden, sie sind wichtig, weil sie sie selbst sind und gleichzeitig hast du aber Herbert Heiner als Aufsichtsratsboss, Jan-Christian Dresen als CEO etc. Also, und ich verstehe ja vollkommen, jeder möchte da Relevanz beweisen. Und deswegen ist das Ganze so unübersichtlich beim FC Bayern und manchmal so kompliziert und manchmal so vielstimmig und manchmal kommt eben Kakophonie raus, wie Altkanzler Schröder immer gesagt hat.
Was ich ulkig finde, ist, dass ausgerechnet aber der Präsident Herbert Heiner komplett untergeht in dieser Gemengelage. Eigentlich müsste er doch der strahlende Kopf sein.
Ja, also grundsätzlich als Aufsichtsratsboss ist er der oberste Hüter des EVs vor allem, weil er gleichzeitig Vereinspräsident ist. Gleichzeitig ist er quasi, wenn man das so sehen möchte, den normalen Aufsichtsratmitgliedern wie Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge überstellt. Er kontrolliert auch den Vorstand. Also Herbert Heiner hat eigentlich auf dem Papier die mächtigste Position, die Position, die einst Uli Hoeneß innehatte. Aber wir wissen das ganz genau und es wäre naiv zu glauben, dass Uli Hoeneß nicht den größten Einfluss im Aufsichtsrat hat und Karl-Heinz Rummenigge. Also wer sowas behauptet, der glaubt wirklich das, was auf dem Papier steht. Natürlich, Herbert Heiner ist jetzt kein Frühstücksdirektor und kein Grüßonkel, aber natürlich holt er sich Anmerkungen, beziehungsweise es kommen Anmerkungen zu ihm aus Hoeneß und Rummeniges Richtung. Also alles andere wäre ja naiv zu glauben.
Lässt sich auch gar nicht verhindern, dass sich einer von den beiden oder beide dann einschalten. Also die werden wahrscheinlich, egal wer unter ihnen Präsident ist, den Ton
Ja,
angeben.
man darf natürlich auch nicht verstehen, vergessen, die beiden sind ja das Paradebeispiel dessen, was wir in Deutschland so feiern. Also Top-Fußballer gewesen, international erfolgreich, und dann die Funktionärskarriere eingeschlagen und da auch extrem erfolgreich. Also wenn die sich nicht herausnehmen dürften, dass sie etwas zur aktuellen Tagespolitik sagen, dann weiß ich nicht, wer es sonst machen sollte. Und auf der anderen Seite hast du eben mit Jan-Christian Dresen einen, der nicht Fußball gespielt hat professionell und Herbert Heiner hat auch nicht professionell Fußball gespielt. Deswegen haben die auch nicht so eine Wirkmacht in der Öffentlichkeit. Also wenn jetzt Jan-Christian Dresen gestern Abend Sacha Boué kritisiert, dann wird das medial natürlich nicht ganz so aufgegriffen, wie wenn es Karl-Heinz Rummenigge getan hätte.
Oder Uli Hoeneß, der neue Juan Bernat.
Ja, da macht sich Sacha Boué gerade ein bisschen auf den Weg, aber der spielt weniger als Juan Bernat damals.
Ja, was gestern ganz lustig war, im Interview hinterher, beim Feldinterview, Thomas Müller Mikrofon, und er konnte spontan nicht sagen, wer der nächste Gegner ist in der Bundesliga. Das fand ich wirklich ganz lustig. Es ist unter uns Borussia Dortmund,
Nur Dortmund.
ja. Dortmund scheint ja nicht mehr die Benchmark dann so zu sein in der Wahrnehmung, sondern eher dann Leverkusen, klar, erster Verfolger. Aber die Bayern schauen natürlich tatsächlich auf das Rückspiel kommenden Mittwoch bei Inter Mailand. Das ist der Moment, wo Malte Asmus immer die Glaskugel rausholt. Das tue ich mal heute für ihn, damit ich ihn nicht da veräppeln muss. Haben die Bayern eine Chance, das Ding noch zu drehen, oder glaubst du, die Messe ist gelesen?
Vielleicht noch zur Einordnung zu deinen Worten zu Thomas Müller in der Mixzone später hat er ganz offen und ehrlich gesagt, naja, eigentlich habe ich jetzt nur Inter Mailand im Kopf. Also da hat er Borussia Dortmund schon mal gleich weggelassen in seiner Vorbereitung. Ich glaube, und da haben die Bayern echt Glück, das ist die berühmte Europapokal-Arithmetik, die Auswärtstorregel in der Champions League nicht mehr gibt, dass die Bayern tatsächlich noch eine Chance haben, weiterzukommen. Es ist durch die vielen Verletzten einiges ins Rutschen geraten. Und eine 1-2-Niederlage zu Hause im Hinspiel war ja früher eigentlich schon das Todesurteil. Da hättest du eigentlich gar nicht mehr in den Flieger fürs Rückspiel steigen müssen. Aber eben durch die Abwesenheit der Auswärtstorregel denke ich, die Bayern können da nochmal was reißen. Aber dann müssen sie wirklich komplett etwas reißen und dann muss Leroy Sané auch liefern und Vincent Kompany muss Thomas Müller spielen lassen und zwar von Anfang an. Und Sascha Boué soll bitte nicht spielen.
Also das ist ja die Gnade der frühen Geburt bei mir. Ich weiß natürlich, dass Bayern schon mal ein Heimspiel im Europapokal im Dezember 1988 0-2 gegen Inter Mailand verloren hat.
Im März 88. Echt? Dezember gesagt, ja.
Ich habe Dezember, ich habe nachgeguckt. Dezember 88 wird das
gewesen. War das nicht März? 7. März?
Wie auch immer. Es war in der Saison 88, 89, ja?
Das stimmt.
Und das Rückspiel haben die Bayern dann 3-1 gewonnen bei Inter Mailand. Und da galt dann die Auswärtstorregel. Kamen sie dann unter Jupp Heynckes dann weiter. Also siehst, alles ist möglich.
Ja, richtig ist alles möglich. In der Zeit habe ich mich auf mein drittes Weihnachtsfest in meinem Leben vorbereitet und habe da noch nicht viel mitbekommen. Aber ich finde es ein bisschen schwierig, immer aus der Historie heraus zu argumentieren, weil ich, ich mag sowas gern, aber ich weiß, dass da natürlich Schwierigkeiten miteinander verbunden sind, weil ich wüsste jetzt nicht, was kommende Woche die Bayern ihnen helfen sollte, dass sie 88 das mal geschafft haben. Aber es ist natürlich ein netter Fakt.
Naja. Die Erinnerung einfach. Ich erinnere mich auch noch gut dran. Ich war ein bisschen älter. Ich war 11, glaube ich. 10, 11, als das Spiel dann stattfand. Und ich habe es aber leider nicht live sehen dürfen. So, das war ärgerlich. Ja.
Auf jeden Fall können wir unsere Zuhörer jetzt auffordern, mal nachzuschauen, war es im März oder war es im Dezember. So haben wir eine kleine Rätselaufgabe aufgegeben. Ich will ja nicht ausschließen, dass ich gestern beim Newsletter-Produktion dann vielleicht mal der Blick in die falsche Zeile gerutscht ist. Sowas kann im Eifer des Gefechts nach so einem Spiel dann auch mal passieren. Auf jeden Fall vielen Dank, Kumbi, für deinen Einblick.
Sehr gerne.
Danke auch an euch zu Hause und postet das gerne bei YouTube unter dem Video. Das könnt ihr da doch einfach machen, dann könnt ihr uns das direkt sagen und wir lösen es vielleicht dann in der nächsten Sendung schon auf. Danke euch beiden und bis bald.
Tschüss, ciao.
Ciao.
Fever Pitch, der Fußballpodcast. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.